Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, da zu sein. Ich empfinde es immer wieder als eine Ehre, dafür da vorne zu stehen und einfach das teilen, was Gott mit uns teilen möchte, was er auf seinem Herz hat. Weil seine Liebe über jedem von uns ist so unendlich gross, weil er ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir leben können. Und das ist ein Geschenk. Das ist einfach wunderbar. Und darum ist es schön, mit so viel Geliebten von Gott unterwegs zu sein. Ich finde das mega lässig. Wir sind ja in dieser Themenreihe, dass vom Vater unser, wo Jesus betet und sagt, das soll euer Gebet sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf der Erde. Und das ist das, was wir lernen wollen. Was heisst das, wenn sein Himmel, wenn sein Wille genau gleich geschieht, im Himmel und auf der Erde. Wenn sein Reich, das im Himmel ist, da auf der Erde sichtbar wird, was bedeutet das für uns? Und das Thema, das wir heute anschauen werden, ist das gefälschte Kreuz. Man kann das Kreuz von Jesus als Ziel anschauen im Leben, oder als Startpunkt. Als ein Ende. Oder als der Beginn von etwas. Und das, was wir heute Morgen werden anschauen, was das bedeutet, wenn ich aus dem Kreuz von Jesus ein gefälschtes Kreuz mache, indem ich sage, es ist das Ziel von meinem Weg. Und ab dann ist fertig. Ich bin errettet. Ich komme in den Himmel und jetzt schaue ich, dass ich irgendwo mich auf irgendeine Art durchs Leben durchschlängle, weil ich bin safe. Okay, also schauen wir dazu ein paar Bibelversen auch an. 1. Johannes 4, 16, der zweite Teil bis zum 17. Da heißt es, Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit ihm verbunden. Elberfelder übersetzt an dieser Stelle, etwa sinngemäss, wie Christus, so seid auch ihr. Oder ihr seid, wie Christus ist. Und das kann man natürlich auf zwei Seiten sehen. Man sieht, ja, er ist mit dem Vater verbunden, darum sind wir auch verbunden. Oder man kann auch darin sehen, ich bin verwandelt worden in das Bild von Jesus. So wie er ist, bin auch ich. Kind Gottes, Sohn Gottes. Und wir werden uns heute Morgen ein bisschen damit beschäftigen, dass es eben das Kreuz ein Startpunkt ist, zum Anfangen ein Leben zu führen, wie er ist, nach der Auferstehung. Und nicht damit, wenn du aufhören, er ist für mich ans Kreuz gegangen und hurra, ich bin gerettet, sondern das ist erst ein Startpunkt zu einem Leben als Kind Gottes. Also, was ist der Unterschied zwischen dem Jesus, der war, bis ans Kreuz hin, und der geworden ist nach der Auferstehung? Da gibt es ein paar Unterschiede. Jesus ist als leidender Gottesknecht auf die Erde gekommen. Das hat schon nicht ganz in die Theologie der Juden gepasst, weil es ja in diesen zwei Strömen von Prophezeiungen, die man im Alten Testament verfolgen kann, schon auch von einem leidenden Gottesknecht geredet, aber es ist nicht ganz so spektakulär wie der König, der kommt auf dem Thron von David und den Gerechtigkeitsstandard vom Himmel wiederherstellt. Das ist ein bisschen spektakulärer. Und die Juden haben den zweiten Teil erwartet. Und wo dann Jesus als leidender Gottesknecht gekommen ist, haben sie das Gefühl gehabt, der ist es, glaube ich, nicht. Aber wir müssen auf einen anderen Messias warten. Also Jesus ist der leidende Gottesknecht gewesen, der auf die Erde gekommen ist. Und ist in einem Weg von viel Leid zu dem Kreuz gegangen. Und an dem Kreuz gestorben. Und der Find war überzeugt, jetzt habe ich gewonnen. Ich habe den Sohn von Gott vernichtet. Und wenn das Sendung gewesen wäre, dann könnten wir heute das Kreuz nicht einmal feiern, weil dann hätten wir einfach einen Märtyrer. Aber es wäre fertig. Aber dann ist ja das Wunderbare passiert, nämlich der Triumph, wo Jesus über den Tod gesiegt hat und verstanden ist, in den Himmel gegangen ist, verherrlicht worden ist, oder wie die Bibel schreibt, seine Herrlichkeit ist wiederhergestellt worden. Und das ist dann der Moment gewesen, wo er gesagt hat, so, jetzt ist es nötig, dass, wo ich gegangen bin, dass der kommt, der im Beistand der Flatbezeit ist, der Heilige Geist. Und mit dem wenn wir uns da nochmal ein bisschen beschäftigen, indem wir zuerst einmal noch die Stelle lesen aus der Offenbarung 1,14, das ist dann halt nach der Auferstehung. Und da sehen wir jetzt nicht mehr so viel von dem leidenden Gottesknecht, wo es heisst eben, dass er eigentlich nicht schön war zum Anschauen, wie es im Jesaja beschrieben wird. Offenbarung 1,14-15. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Also, das muss ein ganz spezielles Bild sein. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Also das ist dann schon der Moment, wo man sich überlegt, ob man muss Ohrenpfropf haben, weil es so laut ist, eine Brandung kann sehr, sehr laut sein. Also wer schon mal mehr gestanden ist, wenn es richtig wild tut, das ist ein rechter Mais. Also das ist nicht mehr die flüsternde Stimme eines leidenden Gottesknechts. Das ist die Stimme von jemandem, der regiert. Das ist die Stimme von einem König. Das ist die Stimme von jemandem, der zur Rechten Gottes sitzt und sagt, meine Herrlichkeit ist wiederhergestellt. Ich bin als leidender Gottesknecht gekommen. Ich bin gestorben. Ich habe das Leid getragen. Aber jetzt bin ich auferstanden. Jetzt ist the day after. Der Tag danach. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und da wird uns ein anderer Jesus gezeigt. Der Jesus, wo er von Anbeginn war, ist der Jesus, wo seine Herrlichkeit abgeleitet hat auf der Zeit, wo er da auf Erde gelaufen ist, weil er eine Mission gehabt hat. Und seine Mission war, die Menschen zu lieben. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um Barmherzigkeit zu üben. Den Vater zu offenbaren und nachher zu zeigen, wie der Vater bereit ist, für die geliebten Menschen am Kreuz zu sterben. Aber dort nicht das Ende zu bringen, sondern zu sagen, es gibt eine Auferstehung, es gibt ein Leben danach. Wo viele Christen eben, und darum rede ich vom gefälschten Kreuz, auf das tausendjährige Reich oder auf die Ewigkeit verschieben, und sagen, der Tag danach, der beginnt dann eben erst nachher. Viel nachher. Ganz viel später. Und wir haben ja die letzten drei Botschaften gesehen, dass zumindest was das Werk von Zeichen und Wunder anbelangt, dass eigentlich in unseren Alltag hineingehört, weil die Bibel von nichts anderem berichtet, durch die x Bibelstellen, die wir zusammen angeschaut haben. Ja, und da sehen wir jetzt auch nochmal, wo fangen wir jetzt an? Müssen wir nochmal so leben wie Jesus? Also, gut, dass du ans Kreuz gegangen bist, jetzt wissen wir, was wir auch machen müssen. Ein Leben lang leiden, um dann auch irgendwo ans Kreuz zu gehen und sein Kreuz zu tragen. Die Bibelstelle werden wir heute auch noch anschauen und sagen, okay, gut, bist du vorausgegangen, jetzt gehe ich im gleichen Leiden nachher. Oder bricht die Bibel von etwas anderem, was unser Erbe ist. Also, der ganze Römerbrief 6, 7, 8 könnt ihr nachlesen, berichtet Hinderste und Fürsche in dem gut verständlichen Deutsch von Paulus. Wo man manchmal den Satz mehrmals muss lesen, bis man weiss, was er sagen will. Er redet von der Wassertaufe, oder? Wie oft sagt er, oder? Ich bin für die Sünde kontrolliert worden, die Sünde macht, was sie will. Aber du bist im Wasser getauft worden auf seinen Tod hin und aus dem Wasser auferstanden, um mit ihm, genau, nicht zu leiden, sondern zu leben. Es gibt Leiden im Leben vom Christ, aber die sind nicht auf die Art und Weise, wie es manchmal in gewissen christlichen Kreisen vorgelebt wird. Also ich will da nicht irgendein Wohlstandsevangelium predigen, wir werden schon auf die Stelle kommen. Aber das ist eine Aussage, die Jesus gemacht hat und die Paulus macht, oder? Wir sind auferstanden, um zu leben mit ihm. Um zu leben mit ihm. Und der Heilige Geist, der ist gesendet worden, damit die himmlische Natur, die in uns hineingelegt worden ist, nach außen sichtbar wird. Das ist ein Prozess. Also manchmal wünscht man sich aus der Taufe aufstehen. Ich habe auch die Illusion gehabt und dachte, alle Sünden sind abgewaschen, jetzt folgt das sündenfreie Leben. Und habe dann leider müssen feststellen, dass ich absolut noch im Stand gewesen beim Zündigen. Das hat mich enorm schockiert. Und dann ist dann halt der Prozess gekommen von dem Leben, dass in mir innen etwas angefangen hat, wo der Auferstandene lebt. Und jetzt sollte das noch irgendwie nach aussen durchdrücken. Und das ist ein Prozess. Ein Prozess von der Heiligung. Gut. Epheser 4,13 können wir dazu lesen. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Also das ist die berühmte Epheser 4 Stelle, wo es von diesen Ämtern redet, wo Gott die Gemeinde geleitet hat, um über die Gläubigen zu herrschen und sie zu unterdrücken, um ihnen den Gang hineinzutun, um ihnen zu sagen, wo sie endlich durchgehen müssen. Sie sind nicht einverstanden, also es steht nämlich nicht dort. Sondern sie ist die Leiterschaft gegeben worden, um den Gläubigen zu dienen, damit sie zur Reife kommen, zu dem vollen Maßstab, zu der Erkenntnis von Christus. Und der Heilige Geist unterstützt den Prozess. Also der Heilige Geist macht etwas in uns und Gott braucht auch Leiterschaft und andere Gläubige, um den Prozess mit zu unterstützen. Das ist das, was wir Gemeinde nennen. Wo man jeden der anderen höher achtet, einen am anderen besser dient, um da drin vorwärts zu kommen, dass die Natur, die in uns innen ist, nach außen sichtbar wird. Erleben wir nicht immer so in der Gemeinde, oder? Manchmal wird man gerichtet, verurteilt, diskriminiert, in Ecke gedrängt, manipuliert. Aber das ist nicht das, was der Epheserbrief davor redet, oder? Gut, also der Heilige Geist wird uns auch beschrieben als ein Tröster. Er wird beschrieben als der, der Gaben austeilt, wie er will. Er wird beschrieben als der, der uns an alles erinnert. Jesus sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber leider muss ich gehen, doch der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und er bekleidet uns mit Kraft. Und wir haben jetzt die letzten paar Mal gesehen, dass wir Kraft wirklich brauchen. Nicht Kraft zum Sünden überwinden, weil die ist schon überwunden worden am Kreuz. Es braucht Kraft, um den neuen Lebensstil zu leben. Also, ich habe das Beispiel auch schon viel gebracht. Du kannst nicht etwas nicht tun. Also, wenn du bis jetzt in jeder Situation, wo es schwierig geworden ist, gelogen hast, und gemerkt hast, das ist eigentlich ein ganz gutes Mittel, um mir eine peinliche Situation zu ersparen. Nachher bekehrst du dich, wirst gläubig, es steht irgendwo in der Bibel, du sollst nicht lügen, du sollst... Was? Einer redet die Wahrheit mit dem anderen, oder? Also wenn du jetzt nur an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich will nicht mehr lügen. Wie führt man dann ein Leben, in dem man nicht mehr lügt? Wenn man bis jetzt in allen Situationen gemerkt, dass du mit der Lüge eigentlich ein ganz gutes Mittel hast, um dir peinliche Situation zu ersparen, dann musst du zuerst eine neue Kompetenz aneignen. Wie lebt man dann, wenn man die Wahrheit sagt? Wie geht man dann in diesen Situationen um? Wie lebt man da damit, dass es dann plötzlich halt die Offerte, die schon seit 3 Wochen unbearbeitet auf meinem Tisch liegt und der Kunde läutet da, wo dann endlich seine versprochene Offerte ist und du dann sagst, sie ist schon voll im Prozess drin. Nach vor dem Abschluss. Okay. Da hast du zwar ins Gesicht gerettet und das hast du jetzt vielleicht eingeübt. Jetzt musst du plötzlich an den Punkt kommen, was sage ich denn jetzt anstelle dessen? Sieh, das liegt schon 3 Wochen bei mir rum. Ich habe noch keinen Fleck da und ich weiss auch nicht, wenn ich dazukomme. Ja, das ist zumindest die Wahrheit. Jetzt weiss der Kunde, was Sache ist, oder? Also, wie gehst du mit so Sachen um? Also, das muss man lernen. Also, die Lösung ist nicht, einen Katalog von Sachen, die man nicht mehr tut. Das ist ja schön und gut. Jetzt habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich es trotzdem tue. Sondern der Schlüssel ist eigentlich, das neue Leben kennenlernen. Wo ich sage, wie würde es denn Jesus machen? Wie lebt man in der Kultur vom Reich Gottes? Wie löst man Konflikt? Wie löst man Probleme? Wie löst man so Situationen? Das ist etwas, was man lernen muss. Und das lernt man in dem, dass man sieht, wie es andere machen. Und andere von uns lernen, wie wir es machen. Wie wir es lernen machen. Okay, aber dann fängt das Leben nach dem Kreuz natürlich erst an. Der Prozess von, ich erneuere mein Denken, ich erneuere meine Kultur, ich tue das in Frage stellen, wie ich bis jetzt gelebt habe und wie ich bis jetzt gelernt habe, wie löst man Probleme. Und muss dann sagen, okay, ich muss eine neue Art lernen, wie man mit solchen Alltagssituationen umgeht. Die die Art, wie man das im Reich Gottes macht, die Art, wie Jesus es gemacht hat, die Art, wie es die Jünger vorgelebt haben. Das ist ein neuer Weg, wo man dann herausgefordert ist, sich anzueignen. Also, der Heilige Geist unterstützt uns in diesem Prozess und die Gläubigen und die Leiterschaft auch. Das Ziel davon ist, in das Bild, in den Charakter von Jesus verwandelt zu werden. Das ist die wichtigste Mission vom Heiligen Geist. Uns in das Bild zu verwandeln oder umzuwandeln. Der Prozess, wo wir ein Leben lang unterwegs sind. Und der fängt an nach dem Kreuz. Es langt also nicht errettet zu sein. Das ist schön, das ist eine tolle Sache. Aber wer sagt, dass das Ziel von meinem Leben war, errettet zu werden, der verpasst den ganzen zweiten Teil von ein Leben führen, wo es ein Spiegel ist vom Charakter von Gott. Nämlich, dein Wille geschehe im Himmel als auch auf Erden. Dein Reich komme. Und dazu muss ich in das Reich hineingeboren werden und anfangen, die Verhaltensweise von dem Reich übernehmen und die trainieren, einüben. Jetzt bin ich vielleicht 20, 30, 40 Jahre unterwegs gewesen und habe trainiert, wie man in dieser Welt Probleme löst. Jetzt komme ich ins Reich Gottes und merke, opsle, ein Teil von diesen 40 Jahren, den kann ich echt spülen. So funktioniert es ab neu nicht mehr. Ich muss etwas Neues lernen. Und darum werden wir auch als Jünger bezeichnet. Das heisst ja Schüler, Lernende. Und das ist eben erst der Anfang. Der Anfang von einem neuen Leben. Okay. Warum hat Gott, unser Vater, den Heiligen Geist erst geschickt, nachdem Jesus verherrlicht worden ist? Hätten ja schon vorher können schicken. Sie haben ihn ja schon erlebt, haben mit ihm gewirkt auf der Erde, oder? Aber richtig breit ausgegossen ist er erst nachher geworden, nachdem Jesus verherrlicht war. Und dann gibt es einen ganz einfachen Grund. Ohne die Verherrlichung von Jesus, seine totale Wiederherstellung in der neuen Form, was heisst, der eine ist uns vorausgegangen, oder? Ohne das gäbe es kein himmlisches Vorbild, kein himmlisches Modell, in das wir verwandelt werden sollen. Also, der Prozess muss abgeschlossen werden. Wie sieht das Modell aus, in das wir durch den Heiligen Geist und durch das Werk der Gläubigen sollen verwandelt werden? Wie sieht das Modell aus? Das war das Ziel. Weil jetzt geht es dem Heiligen Geist wie an einem Bildhauer, der ein Modell hat. Er sieht das Modell von dem verherrlichten Jesus und er sieht uns und er weiss, okay, jeden Einzelnen da rein soll in das Vorbild verwandelt werden. Der das angefangene Werk in uns vollenden wird, der Heilige Geist. Indem wir auf ihn blicken, werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 1. Korintherbrief und so weiter. Alle Stellen, die wir ja schon ein paar Mal angeschaut haben. Der Prozess von Jesus ist also nicht im Kreuz stehen geblieben. Das ist nicht das Ziel. Das ist der Anfang. Eine wichtige Voraussetzung, und wir wollen das Bild nicht schmälern, um nachher in den Prozess einzusteigen, dass wir auf dieser Erde das Bild leben vom verherrlichten Sohn. Von dem Spiegel vom Charakter und vom Wesen Gottes. Viele lesen Matthäus Bergpredigt, mir ist es am Anfang auch so gegangen und denken, oh, wow, das kann unmöglich für jetzt sein. Ich habe mein eigenes Leben angeschaut, dann in den Spiegel geschaut, dann das angeschaut und denke, das kann nicht. Ich kann das nicht. Und manche Christen haben das auch gesagt, und dann hat ein Christ gesagt, das kann unmöglich für jetzt sein, weil das kann man gar nicht leben. Das muss für das tausendjährige Reich sein. Aber wir können uns höchstens nach dem ein bisschen ausstrecken, wir arbeiten ein bisschen daran, vielleicht kommen wir auf 20, 25 oder 28%, aber das kann man nicht. Das ist nicht möglich. Und handkehrum können wir sagen, ist Gott alles möglich? Dann sagen wir, ja, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann schreibt er selber, Bergpredigt, und dann sagen wir, ja, also, da hat er sich überlupft. Too much. Und unterschätzen total die Kraft von der Gemeinde, wie er sie sieht, nicht wie wir sie zum Teil leben, und die Kraft vom Heiligen Geist. Wo in uns ein Werk anfängt, in dem wir auf ihn blicken, wo es Unmögliche möglich macht. Adrian hat damals gesagt, wenn sie in Zweifel kommen, sagen, ob jetzt Gott ist oder nicht ist, dann haben sie mein Leben geschaut und müssen sagen, also allein an dem, was sich da verändert hat, muss es einen Gott geben. Und ich könnte jetzt das alles nicht nachvollziehen, weil ihr mich glücklicherweise nicht so kennt, wie ich mal war. Aber das ist auch ein Wunder, das ich da erlebt habe. Dass nicht mehr die gleiche Persönlichkeit ist, wie sie vor 30 Jahren war. Ein Wunder. Und der Heilige Geist ist fähig, dich in das Bild zu verwandeln, wenn du das willst. Und du sagst, ja, ich lade das zu. Also, ohne die Verherrlichung von Jesus gäbe es kein himmlisches Vorbild. Aber jetzt gibt es ein Vorbild, wie wir leben sollen. Wie Gott das haben will. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit und nicht erst im tausendjährigen Reich, sondern jetzt. Bergpredigt ist für jetzt geschrieben. Findesliebe ist jetzt möglich. Lass dich füllen mit der Liebe vom Vater und du wirst fähig, jeden Feind zu lieben. Versuch es mit deiner eigenen Kraft, du wirst kapitulieren und die Bibelstelle in die Zukunft verschieben. Aber die Liebe vom Vater auf uns, und da gibt es genügend grosse Mann und Frau Gottes, die unterwegs sind, die können alles verändern. Also schau dir mal ein paar Videos von Randy Clark oder von Leif Hetland oder wie sie alle heissen, man kann auch in die Vergangenheit gehen, Smith Wigglesworth und so weiter. Das ist unglaublich. Und die sind nicht besser als du und ich. Aber sie haben das Kreuz nicht als Ziel, sondern als Startpunkt anfangen anzuschauen. Das ist der Unterschied. Eine Ausgangslage. Okay. Tun wir damit den Wert vom Kreuz verringern? Nein, tun wir nicht. Das Kreuz ist immer noch eine grossartige, eine wichtige Sache. Aber das Kreuz hat es nur gebraucht, um die Schuld und die Sünde aus der Welt zu räumen. Darum hat es es gebraucht. Aber das, was Gott möchte, ist, sein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, sein Reich komme auf der Erde. Das ist sein Wunsch. Und mit dem Kreuz ist das möglich geworden, wieder beim Garten Eden anzufangen, wieder bevor der Fluch passiert ist, dort wieder aufzusetzen und zu sagen, all das ist ihm weg geworden. Gibt es einen Fluch, der nicht gebrochen worden ist am Kreuz? Gibt es nicht, oder? Jeder Fluch ist gebrochen worden, sagt uns die Bibel. Und nachher gehen wir zurück, oder, und lesen den Schöpfungsbericht, oder, mit dem Fluch, der gerade nach dem Sündenfall ausgesprochen wurde, und denken wir, wow, das Leben ist schon hart und bitter. Und vergessen, dass Jesus den Fluch gebrochen hat. Der Fluch, der dort ausgesprochen wurde. Leset den Fluch einmal. Und überlegt euch, wie sieht mein Leben aus, wenn ich nicht mehr mich entscheide, unter dem Fluch zu stehen, sondern zu sagen, für das ist Jesus auch gestorben. Ich muss auch nicht mehr unter dem Fluch leben. Das ist die totale Wiederherstellung. Das ist das, was Jesus am Kreuz da hat. Das ist wunderbar. Dann sieht mein Leben anders aus. Dann verändert sich einiges. Gut, schauen wir mal, was der Hebräerbriefschreiber da dazu sagt. Hebräer 12,2. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Aber jetzt erklärt mir mal, er sagt, der hat das alles erduldet wegen der vor ihm liegenden Freude. Was hat er denn für eine Freude gesehen? Über was hat sich Jesus so gefreut, wo kommen wird, dass er gesagt hat, ich bin bereit, den ganzen Weg auf mich zu nehmen? Ja. Das ist Hammer, oder? Die Schau hat er gehabt, hat gesehen, wow, wenn die Sünde und die Schuld weggenommen ist, dann kommt der Himmel auf Erde. Dann bricht mein Reich an. Mein Reich ist nahe beigekommen, sagt Jesus. Dann bricht mein Reich an. Dann wird es überall sichtbar, ja? Genau. Jedes Hindernis hat er überwunden. Die Macht vom Feind ist gebrochen. Wie viel Macht hat der Feind noch auf dieser Erde, uns entgegenzubringen? Keine. Warum erleben wir trotzdem so viel? Weil wir ihm manchmal mehr glauben als der Stimme Gottes. Er ist besiegt. Aber wie oft haben wir schon Beispiele auch angeschaut von Lebenslügen, wo wir glauben, ich bin nichts. Ich kann ja nichts bewegen. In meinem Leben ist noch so viel Sünde. Ich mache so vieles falsch. Ich schäme mich, Gott zu begegnen. Und dann gehen wir in die Bibel rein, oder? Und dann sagt er, hey, schäme dich nicht. Komm in meine Arme. Ich wasche alle Scham von dir ab. Ist er eingegangen auf die Argumentation, oder? Gott, der Vater von dem verlorenen Sohn, der zurückgekommen ist. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heissen. Oder? Ich habe Schlimmes da. Schande ist über mich gekommen. Wie ist der Vater auf die Selbstanklage vom Sohn eingegangen? Was hat er da dazu gesagt? Nicht. Genau. Was hat er gemacht? Neue Kleider, neue Schuhe, neuer Ring von der Autorität. Totale Wiederherstellung zu sagen, hey, das ist Geschichte. Du bist zurückgekommen. Wiederherstellung. Er ist nicht auf seine Scham und Selbstanklage eingegangen. Warum? Es ist the day after, der Tag danach. Und er hat gesagt, das ist das Reich Gottes. Das ist für die Juden damals eine unglaubliche Offenbarung gewesen, weil das ist anders als der alte Bund. Komplett anders. Und er hat gesagt, mit dem Reich Gottes ist es, wie mit einem Vater und zwei Söhnen, oder? Er hat das Reich Gottes beschrieben. Das ist das, was wir erleben. Also wenn ich glaube, dass ich nichts bin, die Lüge vom Wind, dann bin ich gefangen durch meine Gedanken. Und weil meine Worte Macht haben, und das Macht hat, was ich ausspreche, ich bin nichts, dann bin ich nichts. Aber ich kann auch das aussprechen, was Gott über mich sagt, oder? Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich wertgeschätzt. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich wiederhergestellt. Ich habe dir Autorität gegeben. Geh raus und dien den Menschen. Ja, Herr, wenn du das so siehst, dann ist es möglich. Alle Dinge sind möglich bei ihm. Also was glaube ich, das ist da halt im Hebräerbrief auch gut beschrieben. Oder der John G. Lake sagt es auch auf eine ganz gute Art. Ja, wenn ihr kennt, ich habe das Buch, könnt ihr euch abschreiben. Unglaublicher Mann, vor über 100 Jahren gelebt. Und jetzt haben wir, vor über 100 Jahren hat der gute Mann schon gesagt, die grosse Mehrheit in der christlichen Welt weint immer noch am Fuße des Kreuzes. Das menschliche Bewusstsein haftet immer noch dem Christus an, der gestorben ist, anstatt dem Christus, der lebt. Die Menschen blicken auf den Erlöser zurück, der war, anstatt auf den Erlöser, der ist. Und er hat Gewaltiges erlebt. Er hat gewusst, Gott heilt und hat mit Menschen gebetet und der Erste ist gestorben und er hat nochmal gebetet, der Zweite ist gestorben. Und dann zum Schluss haben sie gesagt, hey, rufen auf den John G. Lake nicht, weil wenn es deinem Mensch, der da pflegst, schlecht geht und der kommt, stirbt er ganz sicher. Das war brutal, oder? Und jetzt, wenn wir jetzt nochmal reden von das Kreuz tragen, das ist das Kreuz, das Jesus meint. Dass der Weg, den wir mit ihm gehen, wo wir anfangen, seine Werke zu tun, nicht immer Jubel bringt. Manchmal schon, aber nicht immer. Manchmal bringt es auch Verfolgung und Anklage. Aber dann werden wir verfolgt und angeklagt um seines Namens willen und nicht, weil wir missgebaut haben. Das ist nicht das Gleiche. Wir werden nicht um unsere Sünde willen verfolgt, sondern um unsere Gerechtigkeit willen. Okay, nehmen wir an, oder? Gutes Beispiel. Nehmen wir an, wir sagen, uns sei finanzielle Schuld erlassen worden. Wie man so schön sagt, bin jetzt aus der roten Zahlen. Und jetzt kommt die Stichfrage. Also jetzt sind die deine Schulden erlassen worden. Der Negativbetrag auf deinem Konto ist tilgt worden. Und jetzt Quizfrage. Wie viel hast du, nachdem dir die Schuld erlassen worden ist, auf deinem Konto? Gute Frage, hä? Wie viel hat man dann? Null? Gibt's andere Meinungen? Null, oder? Okay. Wenn dir durch das Werk von Jesus am Kreuz die Schuld erlassen worden ist und du die Lüge über das Kreuz glaubst, dass das Ziel von deinem Leben ist, wie viel hast du jetzt auf deinem Konto zum Weiterleben? Null. Null? Kannst du mit null etwas weitergeben? Nein, dann hast du wieder Schulden. Dann kannst du nichts weitergeben. Aber dann ist Ende des Weges. Dann musst du in dem Moment entrückt werden und in den Himmel gehen, weil du hast nur null. Und wenn das Ziel von deinem Leben hast, auf dem Konto null zu haben, dann kannst du dieser Lüge vom Kreuz Glauben schenken. Aber dann hast du null. Aber was Gott gewusst hat, ist, er hat nicht das Ziel gehabt, uns auf Null zu bringen. Das hat müssen passieren. Also, wir haben aus dem Defizit von Ungehorsam, von Sünden und weiss ich was, das hat müssen aufgeputzt werden. Das ist schon mal toll, aus einem Defizit auf Null zu kommen. Manch einer, der viele Schulden angehäuft hat, sagt, wow, ich wäre schon extrem glücklich, ich wäre auf Null. Die Schulden sind mir erlassen. Aber wenn du von dort aus nachher weiter wegschlägst, einen Tag später, sagst du, ist ja toll, dass ich keine Schulden mehr habe, aber es lange gleich nicht, um jetzt weiterleben. Jetzt muss ich gerade entrückt werden. Und das ist nie die Idee von Gott gewesen, oder? Dass das Kreuz das Ende vom Weg ist oder unser Ziel. Sondern es ist eigentlich eben darum gegangen, dass Jesus stirbt, um die Schuld auszutilgen. Aber dann heisst da im Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Okay, was bringt dein Konto auf über Null? Heisst es da in dem Vers. Was? Ja, aber was kommst du über? Leben. Leben kommst du über. Und was, wie viel von dem Leben kommst du über? Fülle. Okay. Also, mit einem Klapp ins Konto nachher, weisst du, auf eine liegende Null. Weißt du, was das heisst? Unendlich. Das ist schwer fassbar, darum denkt man immer noch, man hat wahrscheinlich Null. Okay, aber das ist etwas sehr Wichtiges für unser Gefühl, für Identität, für Bestimmung. Das wird ganz tief verändert. Wenn du weisst, es ist nicht nur meine Schuld tilgt, sondern mein Konto ist gefüllt worden mit Leben in Fülle. Und jetzt geht es natürlich darum, zu entdecken, was bedeutet denn ein Leben in Fülle? Ja, das ist die nächste wichtige Frage, die du musst stellen. Es ist schön, wenn es etwas auf dem Konto gibt, oder? Gott hat uns jetzt nicht ein Konto gegeben mit viel Schweizer Franken drauf, oder Gold, oder so, sondern mit Leben in Fülle. Ja, jetzt nimmt es einem Wunder, oder? Was heisst denn ein Leben führen in Fülle? Was habe ich denn weiterzugeben? Also, was du kannst weitergeben, egal was du machst, du kannst den Leuten immer eine Begegnung mit Gott schenken. Und Leben weitergeben. Jederzeit. Wenn du in ein Gespräch hineingehst, kannst du die Atmosphäre verbreiten. Auch wenn du mit Leuten betest, damit sie von der Krankheit geheilt werden, oder wie es im Christ in You Film so schön heisst, auch wenn die nicht gesund werden, was du ihnen trotzdem geschenkt hast, ist eine Begegnung mit dem Leben. Und das ist das grösste Geschenk, das du weitergeben kannst. Wenn auch noch heilig kommst, ist auch gut. Ist auch super. Aber das andere ist eigentlich das Wichtigste. Begegnung mit dem Leben. Begegnung mit dem Leben, das ist das, was wir auszuteilen haben. Okay. Warum ist das so wichtig, oder? Epheser 1, 21 und Epheser 3, 20. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also jetzt werden mal beide Welten schön verbunden. Da haben wir so die Jakobsleiter, oder? Jakob, der die Engel gesehen hat, in den Himmel auf und absteigen, oder? Das wird jetzt Realität. Epheser 3, 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Also, was kann er mehr tun in deinem Leben? Mehr als du? Ja? Und er schreibt da unendlich viel mehr. Also, alles, das Grösste, was du dir kannst vorstellen, dass Gott in deinem Leben tun könnte, ist wie der Tropfen in der Wüste im Vergleich zum Stausee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel gute Pläne und gute Gedanken Gott über dir hat. Weil er ein guter Vater ist. Er sagt, wenn ihr, wo schlecht sind, euren Kind schon gute Gaben geben könnt, wie viel mehr kann euer Vater im Himmel euch gute Gaben geben und den Heiligen Geist geben? Also da kommt eine Fülle mit dem Heiligen Geist in unser Leben rein, wo wir ein Leben lang können mit ihm unterwegs sein und wir werden erst einen kleinen Teil entdeckt haben. Einen winzig kleinen Teil entdeckt haben. Das ist die Grossartigkeit, oder, von dem, was Gott eigentlich für uns parat hat und wo er uns trainieren führen. Es gibt einen Tag nach dem Kreuz. Es gibt einen Tag nach Bußtun und Wassertaufe. Es gibt den Tag von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo etwas ganz Neues aufgeht. Wo genau das sichtbar und Realität wird. Und ja, es gibt die Zeiten, wo wir unser Kreuz tragen müssen. Ich zeige die Bibelstelle auch noch. Matthäus 16, 24, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Aber was bedeutet das, oder? Das bedeutet ja nicht, dass die Sachen, die er schon am Kreuz getragen hat, ich nochmal muss tragen. Also Jesus hat für mich gelitten am Kreuz, damit ich nicht leide, heisst sie mir sagen, ja. Und ich sage ihnen, ja, damit ich leide. Das habe ich jetzt sicher bekommen, weil ich letzte Woche zu wenig gebetet habe. Darum bin ich jetzt krank. Das ist eine Lüge. Das ist einfach nicht wahr. Das ist nie das, was die Bibel berichtet, sondern er hat gelitten, damit wir nicht mehr leiden. Er hat Krankheit getragen, damit wir es nicht mehr brauchen. Und so weiter gibt's x Stellen. Das ist die Realität und das ist das gefälschte Kreuz im eigenen Leben entlarven und die Wahrheit vom Kreuz gesehen, was da passiert. Also sein Kreuz auf sich nehmen heisst, dass du eben den Weg gehst, wo Jesus auch gegangen ist und es Menschen geben wird, wo mit dem, was du tust und dem, was du glaubst und deinen Überzeugungen vom Reich Gottes nicht einverstanden sind. Und gegen das aufstehen. Und das macht es schwierig. Das macht es schwierig. Da könnten viele Leute plötzlich gegen sein, dich verleumden, weiss ich was alles. Aber von dem Kreuz redet er. Das Kreuz, wie das nie, das werden wir tragen müssen. Weil er sagt, wenn sie mich schon verfolgt haben, wie viel mehr werden sie euch verfolgen? Ja, das ist ja so. Und das langt. Wir brauchen den Rest wirklich nicht. Kippt das über Bord. Es ist besser, du wirst verfolgt, weil du Menschen geheilt hast, als du dich selber verfolgen, weil du meinst, du müsstest dir Erbschen in die Schuhe tun und nach weiss ich wohin pilgern, um deine Schuld abzubüßen. Weil das hat wirklich Jesus am Kreuz da. Müssen wir nicht nochmal machen. Ein Opfer genug für alle Zeit. Wir können damit Gott nicht beeindrucken. Im Gegenteil, es rührt ihn zu tiefsten Tränen, wenn er sieht, dass wir nochmal versuchen zu leiden, für das, was sie schon gelitten hat. Einfach, weil wir in einer Lüge vom Feind aufgesessen sind. Das macht ihm weh. Mir als Vater würde es weh tun. Wenn mein Sohn versucht, für etwas zu leiden, wo ich sage, hey, du musst nicht mehr für das leiden, das ist vorbei. Das würde mir weh tun. Mich würde das extrem packen. Und so geht es Gott auch. Also, es ist Zeit, dass wir ein Leben zeigen den Menschen voller Freude und von der verändernden Kraft Gottes. Und dann gibt's Menschen, die das annehmen werden und Menschen, die uns dafür verfolgen werden. Ja, das ist ja so. Das können wir uns nicht aussuchen. Es gibt Menschen, die sich über die Botschaft vom Kreuz freuen, von der Erlösung, von der Freiheit, von der Wiederherstellung, von der Erneuerung. Und es wird welche geben, die das nicht tun. Das Kreuz müssen wir tragen. Aber bitte tragen das andere nicht. Sondern machen den Schritt in den Auferstehungstag hinein. Und schaut, wie Jesus am Auferstehungstag aussieht, weil das ist unser Erbe. Den Rest müssen wir nicht nochmal vollbringen. Er hat es bereits vollbracht. Hebräerbrief, ganzes Kapitel könnt ihr lesen über, was der Sohn alles da hat, was wir nicht nochmal tun müssen. Also es ist wirklich, es hat so viele Stellen, es ist so voll davon. Gut. Jesus, wir preisen dich für das wunderbare Werk vom Kreuz, das du für uns da hast und wir sind dir ewig dankbar dafür. Wir stehen ewig in deiner Schuld. Aber wir wollen auch wirklich gehorsam sein und sagen, wir wollen auch das Geschenk annehmen vom Tag danach, der Heilige Geist, wo uns in die Wahrheit von der Kultur vom Reich Gottes einführt, wo uns das Denken erneuert, wo uns befähigt, zu lieben, auch zu finden, wie du sie liebst, wo uns befähigt, mit Menschen auf eine andere Art umzugehen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, wo uns befähigt, die ganze Bergpredigt ab heute so zu leben, wie sie dort steht und nicht zu sagen, das ist irgendwann in der Ewigkeit. Einfach, weil du uns befähigt hast. Ohne Krampf, ohne Mühsal. Sondern das ist das Geschenk, das ist das Erbe, wo du uns anvertraust und wo du sagst, mach Schritt, steig da drin rein, erleb das, wie das möglich ist. Wie wir Kultur können verändern um uns herum. Amen. Jesus hat Kultur verändert. Ein John G. Lake hat Kultur verändert. Ein Smith Wigglesworth hat Kultur verändert. Das gibt so viel. Oral Roberts und so weiter, wie sie alle heißen, sie haben alle Kultur verändert. Überall ist der Geist Gottes mächtig gekommen, wo Menschen sich entschieden haben zu sagen, ich mache den Schritt in den Tag danach. Die Auferstehung. Und ich will ein Leben führen, in dem ich mit Jesus auferstanden bin.